Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu Draußen mit Klausen. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Ich bin evangelischer Theologe und Autor und betreibe diesen Podcast zu den unterschiedlichsten Themen mit den unterschiedlichsten Menschen und habe mir heute eine Gesprächspartnerin eingeladen zu einem Thema, das mich schon seit langem begleitet, wie viele Menschen, eigentlich fast alle, nämlich was es heißt, eine Behinderung zu haben, mit einer Behinderung zu leben. Und davon muss man noch unterscheiden oder dazu in Beziehung setzen, eine Behinderung haben oder behindert werden. Das ist eine Lebensfrage, das hat was Politisches natürlich. Meine Gesprächspartnerin wird auch etwas davon erzählen, was das mit der Kunst zu tun haben kann. Mich interessiert das natürlich auch religiös. Meine Gesprächspartnerin heute ist Mara Rickli. Sie ist Autorin, Kuratorin, Aktivistin zu unterschiedlichsten Themen, Inklusion, Gleichberechtigung, queere Themen, Feminismus, gesellschaftlicher Wandel, Mutter von zwei Kindern und leitet das KIN-Festival. Das ist der Punkt, der uns zusammengebracht hat. Wie schön, liebe Mara, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, danke vielmals, Johann, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Ich habe mir angewöhnt zum Einstieg, ich leite ja das Kulturbüro der Evangelischen Kirche, meine Gesprächspartnerinnen und Partner zu fragen, was war in letzter Zeit dein wichtigstes, schönstes, interessantestes, großes, kleines Kulturerlebnis?
Ja, ich hatte viele schöne Kulturerlebnisse, weil ich mich halt auch an vielen Orten in der Kultur bewege. Aber besonders geblieben ist mir eine Soundlesung. Das ist ein Konzept, was noch nicht überall so bekannt ist. Die Autorin Gianna Rovere hat Texte aus ihrem Buch Episoden von Alltagselefanten gelesen. Und die Musikerin, DJ und Künstlerin Lea Luisa hat das musikalisch mit elektronischer Musik begleitet. Und ich fand das eine unglaublich schöne Veranstaltung. Und auch das Buch Episoden von Alltagselefanten von Gianna Rovere, das ist erschienen in einem kleinen Schweizer Verlag 26. Und das kann ich allen ans Herz legen, nicht unbedingt all jenen, die Elefanten mögen, sondern vielleicht all jenen, die feministische Literatur mögen und die Kunst, sich mit Kunst auseinandersetzen, weil Gianna sich bei den Elefanten auch auf Menschen bezieht. Also Parallelen, wie bewerten wir Elefantenkörper? Was für Narrative gibt es zu Elefanten, wie sie stampfen immer, dabei gehen sie eigentlich ganz leise, oder man spricht ja von Elefantenbeinen, wenn Frauen nicht dem Schönheitsideal entsprechen und so. Das fand ich mega interessant, hat mich total abgeholt und ich habe sie auch gleich eingeladen, mit mir an meinem Festival eine Veranstaltung zu machen.
Sehr schön. Also mir fällt schon gleich jemand ein, dem ich das mal schenken könnte. Jetzt sind wir schon bei deinem Festival. Das ist ein feministisches Kunstfestival, das vom 11. bis 27. Juni, ganz schön lang für ein Festival,
richtig
viel Stoff, in Zürich stattfindet. Ich bin drauf gekommen, weil meine Kolleginnen von RevLab mich darauf aufmerksam gemacht haben. Die sind damit auch verknüpft und die sagten, das wäre doch mal interessant. Also KIN-Festival in Zürich, 11. bis 27. Juni. Was ist das? Was hast du vor? Und was erwartet diejenigen, die kommen?
Ja, es freut mich natürlich, dass du darauf aufmerksam gemacht wurdest, weil das ein Projekt ist, was eigentlich sehr klein entstanden ist. Also Vladislava Savic, eine Künstlerin, und ich haben die Fotopastei besucht. Das ist ein mehrstöckiger Kunstraum in Zürich. Wollten da uns einfach treffen und dann kam die Idee auf, dass wir mehr Frauen oder sogenannte Flinter-Personen, also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binär, Trans- und Agender-Personen in der Kunst zeigen möchten, weil wir auch da, als wir die Ausstellung besuchten, feststellten, dass immer noch meistens männliche KünstlerInnen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also das ist schon mal so wie der Beweggrund. Und jetzt dieses Festival, genau, 11. bis 27. Juni 26 in Zürich. Am 14. Juni 26 ist in der Schweiz der sogenannte feministische Streiktag. Die Frauen, die Menschen gehen auf die Straße und das Festival findet also vor, während und diesem Streik statt, bringt einerseits die Themen, die auf die Straße getragen werden, in die Kunsträume, in die Events. Andererseits setzt sich das Festival mit den unterschiedlichsten Perspektiven von Frauen auseinander, auch von queeren Menschen, von Menschen mit Behinderungen, zeigt Werke aus zum Beispiel einer chronisch erkrankten Künstlerin, die sich sehr stark mit Körper auseinandersetzt, zeigt Werke von migrantischen Frauen, zeigt Werke von noch wenig beachteten, zum Beispiel POC-Perspektiven zur Bewegung von Black Lives Matter. Es war uns sehr wichtig, sehr vielfältig zu sein, sogenannt intersektional zu sein, also auch unterschiedliche Betroffenheiten sichtbar zu machen, die noch nicht so viel Raum bekommen. Jetzt das Festival ist einerseits während diesen 16 Tagen eine Kunstausstellung von 20, mittlerweile fast 20 KünstlerInnen. Die Ausstellung kann von Mittwoch bis Sonntag besucht werden zu den Öffnungszeiten der Fotobastei. Und es finden diverse Veranstaltungen einerseits in der Fotobastei statt, die hosten wir selbst. Und dann gibt's über 30 Kooperationen mittlerweile in der ganzen Stadt Zürich, von linksautonomen Räumen wie der autonomen Schule über die Rote Fabrik bis hin zur Kirche, Johanneskirche. A und W ist dabei. Eben Reflab hostet auch eine Veranstaltung mit uns zusammen. Also ganz spannend, einfach dieses von ganz unterschiedlichen feministischen Räumen, das war uns wichtig, zu erfahren, was beschäftigt euch und wie schaffen wir mehr Verbindung in einer Zeit, wo man überall liest, die Frauen sind gespalten, es gibt nur noch rechts oder links und so weiter. Das war mir sehr wichtig.
Vielen Dank. Ihr habt eine tolle Website, da kann man wirklich auch jetzt, ich komme ja nur aus Berlin, sich einen Eindruck davon verschaffen, was alles passiert. Wir selber haben jetzt nicht 16 Tage Zeit mit diesem Podcast, sondern eben so eine gute Dreiviertelstunde.
Ja, ich könnte gut mit dir 16 Tage sprechen, du musst mich dann bremsen.
Na, das Interessante ist natürlich dieser intersektionelle Ansatz, den ihr da habt. Wir hatten aber gedacht, wir fokussieren uns in diesem Gespräch auf das Thema Behinderung. Das ist ja nicht automatisch sozusagen gleich in einer Reihe mit den anderen Themen. Deshalb würde ich nochmal fragen, wie kommt es dazu, dass auch dieses Thema Leben mit Behinderung auf eurem Festival so eine Rolle spielt?
Ja, einerseits ist es, glaube ich, schon auch meine Handschrift. Ich bin natürlich jetzt seit 12 Jahren bin ich Mutter von einer Tochter mit einer kognitiven Behinderung. Das heißt, sie hat eine sogenannte Entwicklungsstörung, eine sehr seltene genetische Erkrankung. Sie ist eines von 11 Kindern auf der ganzen Welt mit dieser genetischen Erkrankung.
Eins von 11?
Eins von 11, also von 11 bekannten Kindern. Oder Familien, wenn ich es dann ganz genau nehme. Und ja, genau, und das beschäftigt mich natürlich sehr. Und auch mein Sohn, der 21 Jahre alt ist, lebt mit Neurodivergenzen. Das wissen wir jetzt auch seit bald dann 10 Jahren. Und ich bin mit chronisch kranken Eltern aufgewachsen. Selbst lebe ich auch mit einer chronischen Erkrankung. Und es hat mich natürlich nicht so bewusst immer beschäftigt, aber sehr bewusst, insbesondere seit klar ist, dass meine Tochter eine Behinderung hat. Und ich habe durch sie oder durch diese Care-Rolle, durch diese Mutterschaft, sogenannte pflegende Elternschaft oder Co-Behinderung, natürlich extrem viel erfahren. Unter anderem auch gemerkt, dass Räume, Kulturräume oft nicht mit Menschen mit Behinderung zusammengestaltet werden. Wenn, dann ist es das Thema, wie ist der Raum zugänglich, aber weniger wer wird hier mit einbezogen. Und ich arbeite jetzt auch seit mehreren Jahren in der Stadt Zürich im Kulturhaus Karl der Große mit, wo wir auch ein Festival gemacht haben jedes Jahr. mit Menschen mit Behinderungen und die Behindertenrechtskonvention unter die Lupe genommen haben. Was wurde da umgesetzt in der Schweiz, was nicht? Ja, das hat mich sehr geprägt. Deshalb war das für mich klar, dass ich das in das Kinship Festival reintragen werde. Ich mache da die Leitung ja. Und dass ich auch meine Kontakte damit einbinde, dass ich Möglichkeiten schaffe, Formate entwickelt werden können. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Crip-Tisch. Das Wort Crip war sehr lange ein Fluchwort, eine Beleidigung. In der Inklusionsbewegung ist das ein Begriff, der zurückerobert wird. Also
was heißt sich,
das? Ja, im Sinne von es ist keine Beleidigung, es ist eine Eigenschaft und der Begriff gehört uns und wir bestimmen, was das ist und da haben wir zum Beispiel einen Crip-Stammtisch. Okay. Und der wird gestaltet von einer Selbstvertretung und oder wir haben jetzt ganz viele Talkformate, die mit Gebärdensprachdolmetschung sind, auch Musik wird zum Teil, oder wir können uns das nicht immer leisten, leider, zum Teil in Gebärdensprache gedolmetscht, wir achten auf eine einfache, inklusive Sprache oder wir haben auch Rückzugsmöglichkeiten für Menschen, denen die Eindrücke zu viel sind und auch Vereine zum Beispiel dabei für Frauen und queere Menschen mit Behinderungen, die Formate machen in ihren Räumen und so weiter. Genau.
Ja, eine Assoziation, die ich dazu habe, ist, dass du jetzt kein in dem Sinne Sonderfall ist, sondern ganz viele Menschen zu dem Thema Behinderung über eine persönliche Betroffenheit kommen. Also ich selber als Pastor habe sozusagen einen beruflichen Zugang dazu. Wenn ich den nicht gehabt hätte, ich selber bin jetzt kein Betroffener und auch unsere Kinder sind nicht betroffen. Ich erlebe das bei den Menschen, die sich politisch, kulturell, ehrenamtlich engagieren, auch viele, die dann es zu ihrem Beruf machen, da liegt eine eigene Geschichte zugrunde. Und dann habe ich mich manchmal gefragt, ist ja eigentlich seltsam, warum braucht man eine eigene Geschichte, weil das Thema Behinderung geht ja alle an. Irgendwann sind wir alle behindert, also spätestens im Alter, oder ich habe eine ganze Reihe von Freundinnen, die sagen, geschlechtstypisch eine Brustkrebserkrankung hatten, nach deren Heilung sie aber auch einen Grad an Behinderung haben. Also es ist ja jetzt nicht ein Thema, das nur eine ausgewählte Gruppe von Menschen betrifft, sondern eigentlich alle. Aber damit man sich damit beschäftigt, braucht es doch wohl ja eine eigene Geschichte dazu. Ist das auch dein Eindruck, oder?
Ja, also gut, das kann man ja bei allen, bei allem an, also fragen, oder? Warum sollten sich Männer mit den Frauenrechten auseinandersetzen? Sie haben in dem Sinn keine persönliche Geschichte. Und dann gibt's diese Politiker, die sagen, ja, wir müssen unsere Töchter schützen. Und dann sind die Männer dann in, weil sie einen Bezug haben. Aber ich denke halt, wieso? Klar, ich glaube, die Dringlichkeit oder die Not oder wirklich das, was es bedeutet, als betroffener Mensch das zu erleben, ist natürlich größer, wenn man diese Betroffenheit hat. Ich meine, ich werde nie wissen, wie es ist, wenn ein Mensch einen Rollstuhl fährt, außer ich werde irgendwann einen Rollstuhl fahren. Ich werde nie wissen, wie es ist, in einem Körper zu sein, der trans ist, außer ich werde mal, also ich bin trans, bin ich nicht. Aber wenn ich, oder und so weiter, das kann man ja immer übertragen und dann deshalb trage ich das den Menschen nicht so nah, dass sie nicht genau oder von Anfang an so sensibilisiert sind. Deshalb mache ich ja diese Sensibilisierungsarbeit. Gleichzeitig denke ich aber, was wir machen können und was ich mir von der Gesellschaft und von der Politik wünsche, ist Empathie und ist ein Interesse an unterschiedlichen Lebenswelten und unterschiedlichen Perspektiven und wir können zuhören und wir können erfahren und Kunst ist da natürlich oder Kunst und Kultur ist da natürlich der Zugang sehr oft, oder? Also wenn ich habe ja ursprünglich Buchhändlerin gelernt, oder? Ich habe ja eine dreijährige Ausbildung gemacht nach meiner Schulzeit als Buchhändlerin. Und seit ich lesen kann, habe ich Romane gelesen und Biografien und Sachbücher. Und ich mag mich erinnern, da habe ich Betroffenheitsgeschichten gelesen von Frauen zum Beispiel, die Gewalt erfahren haben, von schwarzen Menschen, die Rassismus erfahren haben, Fluchtgeschichten. Und ich habe über diese Bücher, über die Literatur, glaube ich, Empathie gewonnen und ich habe was erfahren und ich habe was gelernt. Und das ist das, was ich glaube, möchte ich auch mit diesem Festival. Ich möchte, dass wir einander zuhören, dass wir uns einladen in Räume, die warm sind, die wertschätzend sind, die einladend sind, dass wir unsere Geschichten erzählen. Ich kann nicht alles wissen, aber ich kann mir ein Bild anschauen, ich kann einen Werktext lesen, ich kann einen Song hören, ich kann ein Gefühl spüren in diesem Raum und so weiter. Ja, und ich glaube, dass andere bei Behinderungen jetzt explizit ist natürlich, dass wir einerseits eine Gesellschaft haben, jetzt in unseren Ländern, mit Deutschland habe ich auch sehr viel zu tun im Inklusionsbereich, dass Behinderung sehr unsichtbar macht in die Separation, Trennung der Schulen. Menschen mit Behinderungen sind in Heimen. Wir haben sehr wenig Berührungspunkte und wir haben gelernt, dass Behinderung, Krankheit etwas Schlechtes ist, dass wir Schuldige suchen dafür und dass wir das nicht möchten, oder? Und was wir nicht möchten, damit möchten wir nicht nah sein. Und ich glaube, das macht das oft mit den Menschen. Oh, es ist unangenehm. Oh, ich muss das jetzt aushalten. Ja, wie gehe ich mit den Menschen um? Wie mit meiner Tochter, die eine kognitive Behinderung hat. Ja, was, wenn ich jetzt was falsch mache, dann mache ich lieber gar nichts. Dann spreche ich lieber gar nicht mit den Menschen und so weiter. Ich glaube, das ist schon auch sehr in Kulturen, die nicht von, also ich sage jetzt eine Historie haben von nicht inklusiv oder von nicht zusammenlebend, ist das schwieriger und gewisses Verständnis habe ich dafür, aber ich glaube schlussendlich eben, du sagst es, sind wir alle irgendwann spätestens im Alter betroffen. Also haben wir grundsätzlich ja auch alle etwas davon, wenn diese Gesellschaft inklusiver wird.
Ja, ich habe gerade, während du erzählst, kurz in meinem Kopf versucht nachzuvollziehen, welche Bücher ich über Behinderungsgeschichten, Behinderung gelesen habe. Gar nicht so viel ist mir eingefallen. Mir ist aber eingefallen, ein ganz toller Autor, fast schon vergessen, Peter Hertling, der in meiner Jugend in den 1970er Jahren sehr schöne Kinderbücher geschrieben hat. Und der hat eines der damals, glaube ich, ersten Bücher mit der Geschichte, wo richtig ein Kind mit Behinderung vorgestellt wurde. Der Hirbel hieß das. Das habe ich noch so als ferne sozusagen Kinderlektüren-Erfahrung im Kopf. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich finde, wir werden dieses Thema Kultur nochmal gleich ein bisschen in Ruhe uns angucken, weil da so viel drin steckt. Aber ich will nur mal kurz zur Vergegenwärtigung. Was heißt es eigentlich, mit einem Menschen, einem Kind oder einem pflegebedürftigen Alter, Älteren, Vater, Mutter, Partner, Partnerin zu, da hat man natürlich erst einmal diese ganz eminenten Anstrengungen des Alltags, einfach diese viele Arbeit, die das auch ist. Dann gibt es natürlich immer auch Gefühle von, das kenne ich aus der Seelsorge, nicht genügen oder Schuld, was ist passiert, warum habe ich geraucht in der Schwangerschaft, was weiß ich, was da so alles kommen kann. Und dann natürlich dieses Riesenthema der Nicht-Akzeptanz. Und da spielt natürlich Kultur eine große Rolle, die Nicht-Akzeptanz durch andere, das Wegtun, das Wegdrängen. Eine kleine Erinnerung von mir, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich wollte das noch mal ein bisschen schärfen. Ich bin selber nicht behindert gewesen, aber ich hatte als Kind eine, im Vergleich zu deiner Tochter, leichte Entwicklungsstörung. Ich habe sehr stark gestottert. Das war dann in Phasen nicht schlimm und dann war es in Phasen sehr schlimm. Und dann gab es halt einen Moment, da war ich 8, da war ich so in der 2., 3. Klasse und da ging es darum, dass sehr viel Druck auf meine Eltern ausgeübt wurde, dass ich auf die Sonderschule komme. Und Sonderschule hieß eben damals in den 1970er Jahren in Deutschland, du machst nicht mal Hauptschulabschluss. Nicht? Das ist sozusagen die Resteschule und das weiß ich noch, sonst habe ich ja vieles vergessen, was in meiner Kindheit war. Dieses Erlebnis weiß ich noch. Meine Eltern haben sich nicht darauf eingelassen und hatten Vertrauen, dass das mit Therapie und Größerwerden sich auch legt. Hat es ja inzwischen auch. Ist aber so bei mir tief abgespeichert als die Erfahrung, ups, da wirst du ausgesondert. Dann wirst du behindert, zu einem Behinderten gemacht, der ich ja gar nicht war. im Vergleich mir fiel dann auch auf, dass ich deshalb nie geärgert worden bin. Das ist ja auch nochmal eine interessante Erfahrung. Also kann man ja sehr dankbar sein. Also dieser große Unterschied zwischen einer Behinderung haben, und das will ich jetzt auch gar nicht kleinreden, was das für Belastungen sind, und dann dem behindert werden, weil es eben man stört. Sagen, es stört sozusagen die Abläufe, es stört das Bild von dem, wie Kinder sein sollen, wie es zusammengehen soll. Das ist massiv, und wahrscheinlich kann da Kunst und Kultur am meisten leisten. Es ist ja keine medizinische, sie löst sozusagen das medizinische Thema nicht auf, auch nicht das politische, aber kann auch nochmal ein ganz anderes Verständnis füreinander entwickeln. Und damit auch jetzt nicht nur Verständnis für Menschen mit Behinderung, sondern das Bild des Menschlichen erweitern. So könnte ich sagen.
Ja, das glaube ich auch. Einerseits Kunst, und bei unserem Festival ist ja dieser Zusammenhang auch noch von Kunst und Aktivismus und Kunst und Aufklärungsarbeit. Es gibt ja unterschiedliche Kunst, oder? Aber bei uns ist natürlich schon auch der Fokus auf Care, auf Körper, auf Beziehungen, oder? Kinship heißt ja auch Verwandte, oder? Es ist ein Begriff, der vor allem auch so in der queeren Literatur immer wieder vorkommt. Wahlverwandter, Gemeinschaft, Verbündeter, Verbündete und so weiter. Und genau, ich glaube, Kunst kann ganz vieles, aber wir hoffen natürlich, dass, und es ist auch individuell, oder? Aber wir hoffen natürlich, dass die Kunst, die wir ausstellen und die Events, die wir machen, dass das etwas bewirkt oder auch ins Gespräch bringt und auch Erholungsraum aber sein darf für Menschen, die eben viel Ausschluss erfahren oder auch Gespräche entstehen, eben wo man Fragen stellen darf, aber gleichzeitig auch weiß, hier wird darauf geachtet, dass wir uns gut tun. Genau, das ist so das eine. Und das andere, glaube ich, was du jetzt erzählt hast, da könnte ich ganz viel dazu sagen, vielleicht einfach zwei Sachen. Ich glaube, es geht auch sehr viel in diesen Erfahrungen natürlich einerseits um diese Separation, die du jetzt beschrieben hast, eben plötzlich konfrontiert zu sein mit, ich bin anders wie die anderen, und weil ich anders bin, muss ich wohin, wo ich meine Freunde nicht habe, oder ich muss zu denen, die auch anders sind. Und ich habe kürzlich einen Text geschrieben, wo ich mich mit Körper nochmals beschäftigt habe und eben, dass halt Körper aussortiert werden, wurden auch historisch. Und das finde ich halt eigentlich so ein krasses, wie soll ich sagen, nochmals Erkenntnis, oder? Dass Körper in dem Sinne jetzt von Kindern in Schulen eingeteilt werden. Okay, dein Körper gehört in diese Schule, dieser Körper gehört in eine andere Schule. Dabei wäre es möglich. Es gibt Länder mit inklusiven Schulen. Und ja, ich verstehe die Lehrpersonen und ich verstehe die Fachpersonen, die belastet sind, aber das ist ein politisches Problem, dass die Gelder nicht gesprochen werden, und nicht ein Problem der Kinder mit Behinderung. Also ich glaube, so das eine, und das sind diese Körper und dieses vielleicht auch dahinter so eine Geschichte von deine Behinderung, deine Krankheit oder damals dein Stottern könnte ja andere anstecken. Wo kämen wir denn dahin? Oder es ist eben auch unangenehm. Es wird dann vielleicht eine Stunde länger, also eine Schulstunde braucht dann mehr Zeit, und in einem System, das auf Leistung aufgebaut ist, ist das dann hinderlich. Das andere, was ich glaube, sind Vorurteile. Es gibt so viele Vorurteile. Also beim Stottern gibt es ja dieses Vorurteil, dass es ein traumatisches Erlebnis dahinter stecken muss. Mutismus ist auch so etwas, also wenn Kinder nicht mehr sprechen. Es gibt ganz einzelne Fälle, wo das so ist. Das will ich gar nicht absprechen. Aber in 90% der Fälle ist es nicht so, sondern jetzt gerade beim Stottern ist ja das eine neurologische, ich weiß nicht, ob man sagt, Erkrankung ist es, glaube ich nicht. Es ist eine neurologische, negativ gesagt würde man sagen, Störung, 1 bis 3% der Kinder stottern. Und da auch viele Vorteile auch gegenüber den Eltern. Und das erlebe ich ja auch, oder du hast jetzt vorher gesagt, diese Schuldgefühle und dass sich dann Frauen fragen, warum habe ich geraucht in der Schwangerschaft, umgekehrt. Das ist schon Vorurteil. Oder Kinder mit Behinderungen kommen zur Welt wie Kinder ohne Behinderungen. Und nicht immer ist ein Grund. Und ich wurde zum Beispiel sehr oft gefragt, hast du denn geraucht in der Schwangerschaft? Fremde Menschen auf dem Spielplatz haben mich gefragt, hast du geraucht in der Schwangerschaft? Nein, habe ich nicht. Müsste ich hier nicht mal sagen. Aber diese Schuldsuche, dieses die Mutter hat was falsch gemacht, oder es ist eine Strafe, auch gerade im kirchlichen Kontext, oder andere sagen Karma oder Gottes Strafe, dass ein Kind mit Behinderung zur Welt kommt, etc. Das habe ich schon auch oft erlebt und das höre ich natürlich auch von anderen. Also das ist nicht eben in dem Sinn als Individuum gesehen wird, also du hast gleich lange Beine, ich habe ein kürzeres Bein, ich habe blonde Haare, dieser Mensch hat ein Kommunikationsgerät, und ja, sondern eben, dass der Grund danach gesucht wird, warum bist du nicht normal, warum ist das Kind nicht normal?
Ja, das ist, damit habe ich mich viel beschäftigt, mit diesem Mechanismus, der ja tief im Menschen verankert sein muss. Eine Möglichkeit, ihn zu deuten, ist, dass eben so etwas wie eine Behinderung ein zufälliges Ereignis, das sich unserer Kontrolle entzieht, eben dieses Gefühl von Kontrollverlust auslöst, auch schon bei Menschen, die zuschauen. Also die gar nicht selber betroffen sind, sondern die dem begegnen. Die begegnen dem Faktum, dass etwas passiert, wie ein Kind hat eine Behinderung oder ein Mensch hat eine Krebserkrankung. Unabhängig davon, dass es manchmal auch Gründe dafür geben kann, wollen wir gar nicht leugnen, ist aber ganz oft ein Impuls, einen Grund zu suchen, weil es besser ist, einen schlechten Grund zu haben, als einfach dieser Kontrolllosigkeit.
Mega spannend. Und da kann ich vielleicht ganz kurz noch dazu sagen, schlussendlich, also jetzt zum Beispiel bei Kindern mit Behinderungen, es spielt ja schlussendlich keine Rolle. Also sagen wir mal, dass die Mutter hat wirklich getrunken und das Kind hat deshalb eine Behinderung oder sie hat das falsche Medikament genommen oder sie, was auch immer, ist ja schlussendlich egal. Das Kind braucht trotzdem die Unterstützung und das Kind ist trotzdem ein vollwertiger Mensch in unserer Gesellschaft. Ja. Oder nicht mal trotzdem, sondern damit, mit seiner Geschichte. Und vielleicht müsste ja oder ganz bestimmt auch die Mutter darin aufgefangen werden. Warum hat sie denn eine Suchterkrankung? Warum passieren die Dinge? Also auch da, wenn diese Gründe auch so sind, was sie wirklich sehr oft nicht sind, aber auch dann könnte die Fragestellung ja ganz anders sein. Und genau, du warst aber bei der Kontrolle. Sorry, das war mir noch wichtig.
Das finde ich total interessant, weil es geht ja jetzt eben neben dem sozusagen medizinisch-therapeutischen Thema immer auch um das Seelische. Wie gehe ich damit eigentlich um? Und ein ganz wesentlicher, gefährlicher Mechanismus, den muss man bei sich selber einfach mal verstehen, um etwas kontrollierter damit umzugehen, ist der Versuch, Gründe zu finden, um eben diesem Ausgesetztsein den Zufälligkeiten des Lebens gegenüber etwas entgegenzusetzen. Und ich finde interessant, also zwei kleine theologische Assoziationen. Diejenigen, die in Deutschland im 19. Jahrhundert angefangen haben, sich um Menschen mit Behinderung zu kümmern, das waren fromme Aktivisten sozusagen, ne? Und die hatten natürlich alles fürsorglich und paternalistisch und so, alles uns heute vielleicht nicht so sympathisch, aber die hatten ganz häufig regelrechte Offenbarungs- oder so persönliche Offenbarungserlebnisse in der Begegnung mit Menschen mit Behinderung. Da hat die unmittelbare Begegnung mit einem Kind, das eine Behinderung hatte, hat eine Lebenswende ausgelöst. Das ist ganz interessant. Also in der Art, wie Sie es dann beschreiben, ist das jetzt für uns weit weg. Aber ich fand es jetzt mal interessant, auch weil ich jetzt nicht aus so einem pietistischen Hintergrund komme, dass da so eine Sensibilität dafür war, alles Schuld ist völlig egal. Da ist ein Mensch und der ist anders, als ich es jetzt kenne. Und das löst bei mir was aus. Das zweite theologische Assoziation sind diese sogenannten Wundergeschichten im Neuen Testament, wo eigentlich immer interessant, mehrere Dinge interessant sind. Eine Sache ist interessant, dass ganz oft von außen dann die Frage gestellt wird, wie ist es denn mit der Schuld? Also hat er gesündigt und deshalb ist er blind geworden oder so. Und dass Jesus diese Frage immer zurückweist. In allen diesen Wundergeschichten wird diese Frage nach der Schuld immer zurückgewiesen. Die spielt keine Rolle. Ich finde das so interessant, weil das eben jetzt nicht nur etwas ist, was man in vormodernen Zeiten gedacht hat, als man noch irgendwie abergläubisch war, sondern dass es sitzt ganz tief in einem drin, so modern man auch sonst sich fühlen will. Und man kann eben vermeintlich dadurch die Kontrolle zurückgewinnen und auch das Thema von sich fernhalten. Und beides sollten wir vermeiden. Vielleicht nochmal ein Aspekt. Ich habe mich viel auch mit der Geschichte, der Aufarbeitung von und der Geschichte von Arbeit mit und gegen Menschen mit Behinderung in Deutschland auseinandergesetzt, viel auch mit dem, nicht nur dem Thema Anstaltsarbeit, nicht? Also dass eben einzelne Anstalten gegründet wurden, wo die Menschen untergebracht worden sind, sondern natürlich mit dem gezielten Töten, Verhungern lassen im Ersten Weltkrieg, dann den eugenischen Debatten in den 20er, 30er Jahren und dann dem NS-Terror gegen Menschen mit Behinderung und gegen ihre Familien. Das gibt der Debatte um Behinderung in Deutschland nochmal eine ganz eigene Schärfe. Ich könnte mir vorstellen, dass es das in der Schweiz so nicht gibt, auch wenn diese eugenischen Themen bei euch ja doch auch eine große Rolle gespielt haben. Also wir sind ja doch ähnliche Länder, aber haben sehr unterschiedliche Geschichten, aber wir haben ein ähnliches Wohlstandsniveau und so. Hattest du den Eindruck, gerade jetzt so, wenn du mit deutschen Gesprächspartner und Partner darüber sprichst, dass das bei uns nochmal eine andere Schärfe oder so hat? Oder würdest du sagen, die Geschichte ist gar nicht so entscheidend? Entscheidender ist eigentlich, wie wir jetzt miteinander umgehen.
Schwierige Frage. Also einerseits ist mir wichtig zu sagen, dass ich nicht die Expertin bin in also überhaupt für Behinderungen und Historik von Behinderungen und Eugenik. Und ich spreche einfach aus meiner Perspektive, also mit meinem Wissen. Und da gibt's Menschen, die viel mehr wissen als ich. Also mir ist das einfach sehr wichtig. Was ich sagen kann, also deine Frage, ob da ein anderes Bewusstsein ist, oder? In Kontakten mit Menschen aus Deutschland zu Inklusion oder zum Thema Behinderungen. Also ich hatte da insbesondere mit Raoul Krauthausen zu tun, Inklusionsaktivist aus Berlin auch. Seine Texte, seine Arbeit sehr zu empfehlen. Oder auch mit der Politwissenschaftlerin und Expertin für Intersektionalität, Emilio Rack. Und was ich glaube, ist einerseits ist Deutschland in gewissen Themen weiter als die Schweiz. Also gerade was Zugänglichkeit anbelangt. Also ist die Situation in Deutschland, wenn auch schlecht, immer noch besser. Also ein Beispiel, Merz hat jetzt ja gesagt, dass ob jeder Mensch eine 1:1-Betreuung braucht, ein Mensch mit Behinderungen, super problematische Aussage natürlich, absolut dagegen zu halten. Gleichzeitig hat mir das auch nochmals bewusst gemacht, dass wir in der Schweiz gar nie dahin gekommen sind. Also bei uns ist immer das Sparen, das Leisten und das Sparen nur, glaube ich, noch krasser wie in Deutschland. Was ich glaube, dass Deutschland sensibilisierter ist in Bezug auf Eugenik, wobei das ja auch vermeintliche Sicherheit schaffen kann manchmal, denke ich, weil Geschichte sich wiederholt und wiederholen kann. Und ich glaube, gerade jetzt extrem wichtig ist, sich da ganz, ganz achtsam zu sein, was für Sätze kommen zuerst, welche Menschen werden zuerst gespart und diskriminiert oder an welchen Menschen wird zuerst gespart. Und Menschen mit Behinderungen waren auch immer sehr stark betroffen. Wenn es solche Entwicklungen gab. Und ich meine, in Amerika sehen wir das jetzt auch sehr stark, dass Menschen mit Autismus von Trump öffentlich beschämt werden, dass es heißt, die Mütter hätten Medikamente genommen und deshalb haben die Kinder Autismus. Es kommen Sätze wie, wir werden keine Menschen mit Autismus mehr haben. Es kommen Sachen wie, sie sollten eigentlich in sogenannte Arbeitsstätten, das sind ganz, ganz gefährliche Aussagen, finde ich, und da braucht es unbedingt, dass wir über die Geschichte sprechen. Und ich meine, in der Schweiz ist es so, das wissen wir ja, dass es die Zwangsmaßnahmen gab und sehr viele, vor allem Frauen, wurden in Psychiatrien verwahrt, sie wurden in Heime verwahrt, es wurden Experimente gemacht. Viele jenische Frauen und also jenische Menschen überhaupt wurden zwangssterilisiert. Die sogenannten Verdingkinder oder in unseren Dörfern wurde bis in die 80er Jahre wurden Kinder auf Dorfplätzen, also muss ich das mal vorstellen, bis in die 80er Jahre. Also ich wurde 81 geboren. Kinder als Arbeitskräfte verkauft. Es gibt ja da einen sehr guten Film, der Verdingbub. Und das war so. Und das ist jetzt noch spürbar in diesen Dörfern. Und die Kinder von verdingten Mädchen wurden in Waisenheime verwahrt und auch es gab Sterilisationen. Es gab dann diese Wiedergutmachungsinitiative. Es gab Auszahlungen, natürlich viel zu wenig für den großen Schaden der Menschen. Was ich finde, was nicht besprochen oder sehr wenig besprochen wird, ist, dass sehr viele Frauen jetzt eben mit chronischen Erkrankungen oder psychischen Erkrankungen, kognitiven Behinderungen, körperlichen Behinderungen, also nicht nur Frauen, auch Männer, von diesen Maßnahmen auch massiv betroffen waren und es immer noch sind. Also Zwangssterilisation ist mittlerweile verboten. Es gibt aber eine Ausnahme und das heißt die Sterilisation ohne eine Einwilligung der betroffenen Person bei vollumfänglicher Beistandschaft und wenn diese Person nicht in der Lage sein wird, also die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde zusammen mit den Ärztinnen zum Schluss kommt, dass das der Mensch nicht in der Lage sein wird, dieses Kind großzuziehen, dann ist das erlaubt, die Person ohne Einwilligung zu sterilisieren. Und es gibt keine Forschung, das ist jetzt, oder keine Statistik, das ist jetzt im Tun. Netzwerk Avanti, das ist der Verein für Frauen und queere Menschen mit Behinderungen, ist da dran. Aber ja, das ist etwas, was in der Schweiz noch passiert, dass ein Mensch meinte, er hatte eine Blinddarmoperation, aber sterilisiert wurde. Und natürlich ist das ist ein Missstand, massiver Missstand. Das ist gegen Menschenrechte. Und es hat historische Gründe. Aber eben auch, wie die separierten Schulen historische Gründe haben, wie die Heime, wie die Werkstätten historische Gründe haben. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist höchst unangenehm. Und was ich dann noch, das ist mir noch wichtig zu sagen, es ist für mich nie, oder ich finde es ganz wichtig, es ist nie ein Ringen um Aufmerksamkeit, oder? Ich finde, alle betroffenen Personen brauchen Aufmerksamkeit. Es ist nie ein, ihr habt Leid erlebt und bekommt zu viel Beachtung und wir nicht. Das ist mir ganz wichtig, sondern es geht einfach darum, wir auch und alle, die betroffen sind, sollen Entschädigung erhalten und es darf vor allem nie, nie, nie wieder passieren. Und ich meine, es gibt dann ganz heikle Themen, da möchte ich dann auch nicht weiter vertiefen, aber die Pränataldiagnostik natürlich. Und da wird halt auch vermischt oder ich bekomme dann Zuschriften oder auch Abtreibungsgesetze, dass ich mich aktiv gegen Abtreibung aussprechen müsste, weil ich ein Kind mit Behinderungen habe. So ist dem nicht. Ich kann gleichzeitig für für Abtreibungs natürlich Möglichkeiten für die Frauen sein und sagen, ich finde es problematisch mit der Pränataldiagnostik oder ich finde es gleichzeitig problematisch, dass so viele Menschen zum Beispiel mit Trisomie 21 abgetrieben werden. Diese Gleichzeitigkeit auch auszuhalten ist für viele schwierig.
Okay, ja. Gut, dass du das ansprichst, das werden wir jetzt nicht weiter vertiefen, weil das aber wirklich ein eigener...
Nein, das ist wirklich sehr genau und auch da gibt es Menschen, die noch viel mehr Wissen haben als ich. Das ist das, ja genau.
Aber ich finde nochmal, und dann würde ich diesen Bereich auch, ich finde es nur also wichtig wahrzunehmen, gerade dieses Thema Zwangssterilisierung, das ist in Deutschland ganz wesentlich verbunden damit, dass das der erste Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von Frauen mit Behinderung gewesen war. Mhm. Und das spielt eine Rolle oder war ein wichtiger sozusagen Meilenstein, wenn man das hätte ich sagen darf, auf dem Weg zur Ermordung von Menschen. Also ich kenne das, dass das nicht einfach ist für Eltern, wenn das Kind psychisch, die Tochter psychisch erkrankt, dass eine Behinderung hat und eine Schwangerschaft möglich wäre, dass das nicht einfach ist, aber diese Zwangssterilisierung ohne Einverständnis ist ein solcher Eingriff in die körperliche und seelische Unversehrtheit und deshalb muss man da so aufpassen. Und ich fand, und das ist ganz interessant, ich habe vorhin mit einer Stiftung besonders viel zu tun, den früheren Alsterdorfer Anstalten in Hamburg, also Evangelische Stiftung Alsterdorf heute. Und da gibt es eben, kann man wahrnehmen, oder die Kolleginnen und Kollegen sagen mir das, dass die Menschen, die dort wohnen oder damit oder von denen begleitet und betreut werden, das erinnern. Es ist ja nicht so, als ob Menschen mit Behinderung diese Geschichten nicht kennen würden. Sie haben jetzt die Bücher nicht gelesen vielleicht und kennen den Forschungsstand nicht, aber das Unheil droht. Alleine schon durch die Eingruppierung, also der Sohn eines Freundes, der ist vor kurzem richtig 100% eingruppiert worden, das war sein Herz. Oh, jetzt wird's gefährlich. Also das wissen Menschen.
Ja, und ich glaube, was ja da auch vergessen geht oft, ist ja, wenn die Rechte von Menschen mit Behinderungen oder Frauenrechte angegriffen werden können oder wenn das gemacht werden kann mit Menschen mit Behinderungen, dann kann das auch mit anderen Menschen gemacht werden. Also Rechte für Menschen mit Behinderungen oder Behindertenrechte sind Menschenrechte, Frauenrechte sind Menschenrechte und jedem kann drohen, dass er in die Situation kommt, wo er genauso vulnerabel wird. Also, ich meine, vermeintlich ist man dann gesund, vermeintlich ist man psychisch stabil, man weiß, vermeintlich ist man ein erfolgreicher Mann. Aber es kann jedem Menschen drohen. Und diese Klassifizierung, oder, das betrifft dann auch schlussendlich wieder alle. Das ist wie mit Sozialsystemen. Warum haben wir eine Arbeitslosenversicherung und so weiter? Also es schützt ja dann schlussendlich alle Menschen, weil wir all da ist es wie klar, oder? Wenn es um Geld geht, wenn es um Versicherung geht, wenn es um Arbeitslosigkeit geht, dann ist es uns klar, dass wir in diese Situation kommen können und dass für alle ein möglichst gutes, man kann hinterfragen, ob diese Systeme dann jetzt wirklich gut sind, aber möglichst gutes System da sein muss, Rente und so weiter. Und bei Behindertenrechten, bei Frauenrechten wird das ja immer hinterfragt. Und ich meine, schlussendlich geht es da ja auch um Macht und es geht um Macht in einem System durch Körper, die möglichst viel erwirtschaften, die möglichst den Kapitalismus nähren und die anderen gehören quasi aussortiert. Und ja, und deshalb, ich finde es unglaublich wichtig, dass auch Menschen, die nicht betroffen sind, sich für diese Rechte so einsetzen und dass sich diese Gesetze nochmal so verändern, dass das nicht mehr passiert. Und was du sagst, finde ich auch interessant, oder? Die Menschen erinnern sich natürlich. Ich glaube, wir haben so ein falsches Bild häufig von Menschen mit Behinderungen. Ja, es ist nicht einfach. Ich meine, ich bin Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ich bin Mutter von einem Kind mit kognitiven Behinderungen und so weiter. Ja, also ich glaube, ich bin die Person, die sagen kann, ich weiß, es ist nicht einfach. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich mich über diese Menschen stellen kann und ihnen Rechte verweigern darf und dass sie nicht ein Bewusstsein haben, das in sehr großen Teilen wie meines ist, wenn nicht auch sogar noch feinfühliger. Also meine Tochter spürt alles. Sie spürt, wenn eine Assistenzperson, wir haben mittlerweile seit einem Jahr jetzt nach vielen Jahren Kampfassistenz, und wenn jetzt eine Assistenzperson zu uns kommt und sie hat Liebeskummer, sage ich jetzt mal, dann spürt meine Tochter das sofort und fragt, bist du wütend, bist du traurig? Ich merke das erst gar nicht. Sie geht in einen, also ich glaube, oder? Wir unterschätzen Menschen mit Behinderungen so fest. Und ich habe jetzt auch mit vielen Jugendlichen zu tun, die nonverbal sind, also keine Lautsprache haben. Und dank KI, es gibt auch Vorteile von KI oder Digitalisierung, gibt es mittlerweile sehr gute Kommunikationsgeräte, die bedient werden können mit der Augeniris oder auch von Hand und hochkomplexe, sehr intelligente Menschen in jungen Jahren, die viel mehr wissen und viel mehr verstehen als manche 50-jährige Person, die ich kenne. Also ich moderiere jetzt dann ein Podium mit Jugendlichen mit Behinderungen. Und ich glaube, gerade auch früher, und da finde ich, da ist viel gegangen, oder? Ich glaube, früher hätte man jetzt einen Menschen nonverbal, zum Beispiel noch mit Zerebralparese, also mit Versteifungen von Gliedmaßen oder im Rollstuhl fahrend, eingeschätzt, als könne diese Person nicht, hätte diese Person versteckt, sie nicht gefördert. Und da geht ja heute wirklich sehr viel, und da bin ich aber auch immer noch extrem erstaunt, wie wir Menschen dann einschätzen und was die Menschen alles wissen. Und auch zum Teil, oder ich finde das auch spannend, sind die resilientesten Menschen, die ich kenne. Sie müssen seit Geburt so viel bewältigen und haben eine Widerstandskraft und eine Ressource. Da können viele Menschen ohne Behinderungen weit hinten anstehen.
Ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr und würde gerne
zum
Schluss kommen. Das eine ist, würde ich nur noch verstärken, dass ich wahrnehme, dass in Deutschland das Thema Behinderung noch nicht besonders stark von den Rechtsextremen aufgebracht wird. Das kann aber immer passieren. Da gibt's erste Signale. Ich achte darauf, dass über Inklusion, gerade Inklusion in der Schule schlecht gesprochen wird. Es ist aber noch nicht das große Kampagnenthema. Man muss aber aufpassen, dass es nicht dazu kommt, vor allen Dingen mit dem Faktor Geld kann viel Druck und viel Schaden angerichtet werden. Was mich aber jetzt positiv, sagen wir mal, das Starke zu sehen und das Großartige, was bei Kunst und Kultur hier möglich ist, ist, gibt gerade so in den 70er Jahren, als man in Deutschland, in West- und Ostdeutschland interessanterweise parallel anfing, neu über Menschen mit Behinderung nachzudenken, und sich sehr neu. Das war immer auch mit Kunstaktionen verbunden. Also in der DDR gibt es, da habe ich ein bisschen zu gearbeitet, weil es da gibt's, da sind eben auch viele Künstlerinnen und Künstler halt in kirchliche Einrichtungen gekommen, weil sie da irgendwie eine kleine Anstellung hatten, weil sie sonst ins System nicht passten. Und die haben dann irrsinnige Fotos gemacht, ganz toll. Also Dietmar Reimann, und da gab es noch Schriftsteller Franz Fühmann, der da wunderbare Texte geschrieben hat. Und ich kenne es parallel auch in Westdeutschland, dass dann die vorherigen Anstalten angefangen haben, eben richtig Ateliers einzurichten. Also in Alsterdorf die Schlumper, und das gibt's ganz viel. Wo also einerseits nicht behinderte Künstlerinnen und Künstler versucht haben, einen neuen Blick zu gewinnen, zum Beispiel durch Fotos, und dass aber ganz wesentlich auch versucht wurde, Mensch mit Behinderung als Künstler selbst, als Kunstschaffende selbst, ihnen Raum und Möglichkeiten zu geben. Das ist eigentlich eine irrsinnige Erfolgsgeschichte, kann man mal erzählen. Gibt es da so etwas, wo du sagen würdest, das muss jetzt gar nicht historisch sein, sondern aus deiner jetzigen Erfahrung, wo du sagst, da habe ich was erlebt, das ist richtig tolle Kunst mit einem tollen aktivistischen Thema?
Ja, da könnte ich viel erzählen. Also was mir noch wichtig ist, ja, also die Rechten haben das also in der Schweiz schon entdeckt mit dem Thema Behinderungen. Da wird es einfach unter dem Deckmantel verkauft von Förderung von intelligenten Kindern in der Schule quasi. Also vermeintlich, also ich nutze jetzt das Wording, oder Schutz von den leistungsfähigen Kindern vor denen mit Verhaltensauffälligkeiten. Also das Thema ist entdeckt. Achtung, also es kommt auch sehr einladend verpackt, unbedingt achtsam sein. Das wollte ich sagen. Dann wollte ich sagen, Menschen mit Behinderungen sind auch divers. Also also nicht alle haben die gleiche politische Einstellung, nicht alle interessieren sich für die gleichen Dinge. Es gibt sympathische und weniger sympathische Begegnungen. Es gibt auch sexistische Menschen mit Behinderungen. Es gibt rassistische Menschen mit Behinderungen, auch sehr wichtig. Also wir sind nicht eine homogene Gruppe und auch nicht die Menschen, mit denen ich arbeite. Und das müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht so eine Romantisierung und alle brauchen Hilfe und alle werden diskriminiert. Also es ist sehr eine vielfältige Gruppe. Okay, das ist mir noch wichtig. Und sehr Kunst, ja, und auch das hat auch mit Augenhöhe zu tun und mit Vielfältigkeit. Es gibt Menschen, POC-Menschen, die selbst sehr rassistisch sind. Es gibt Frauen, die sexistisch sind. Es gibt Menschen mit Behinderungen, die auch ableistisch sind. Okay. Also das dazu. Ja. Und ich nehme mich selbst auch nicht aus, weil wir alle haben ja unseren eigenen Ableismus oder einfach auch, wir machen auch alle Fehler und sind nicht perfekt. Gut, wegen der Kunst, was ich sehr dankbar bin, ist, dass ich mehrere Artikel für das Kulturhaus Gessnerallee in Zürich machen durfte und dort auch kunstschaffende Personen noch mehr kennenlernte, unter anderem Edwin Ramirez und Nina Mühlemann. Die haben das Projekt Kryptonite lanciert und das ist da geht es sehr stark um Ästhetik. S-Access heißt das. Also vielleicht ist das in den Shownotes dann noch, kann man das noch benennen. Das heißt, Kunst oder Kultur oder jetzt hier Theater, Performance wird von Anfang an ganz anders gedacht. Es ist nicht so, wie können wir Menschen ohne Behinderungen auf der Bühne, Menschen mit Behinderungen einladen, im Publikum zu sein? Oder wie gestalten wir das Stück, dass ein Mensch mit Behinderung eine Rolle auf dieser Bühne spielen kann? Sondern dass Nina und Edwin denken, oder haben mir das so beschrieben, wie wollen wir Menschen mit Behinderung, wir kunstschaffende Personen mit Behinderung diesen Raum gestalten? Mit unseren Hilfsmitteln. Wie können wir zum Beispiel Schriftdolmetschung als Teil des Stücks und nicht als Hilfsmittel etablieren? Ein Rollstuhl auf die Bühne fahren oder zu kriechen auf der Bühne gehört genauso zum Stück. Dass ein Text länger dauert, bis er gesprochen ist, oder die Sprache nicht so flüssig ist, wie wir das quasi normiert gewöhnt sind. Dass Gebärdensprachdolmetschung integriert ist ins Stück und nicht einfach nebenbei separiert. Und das fand ich eigentlich dieses Zitat am spannendsten so. Wenn du keine Behinderung hast, bist du herzlich eingeladen, auch zu kommen. Und diese Umkehrung finde ich auch mit Raoul Krauthausen eben aus Berlin. Er macht das ja auch immer. Es lohnt sich sehr, seinem Insta-Kanal zu folgen, Instagram-Kanal, wo er auch sagt, ja, also er kehrt diese Sätze mal um. Es ist schön, wenn der Mensch mit Behinderung auch in den Bus kommt oder so. Also einfach, und das hilft natürlich auch nochmals, diese Absurdität zu verstehen und was das heißt. Das ist ja wie wenn ich auch als Frau das umkehre mit Männern, oder das kennen wir ja auch, diese Sätze so. Es ist jetzt aber toll, dass du einen Job hast und noch so viel arbeitest neben den Kindern und so. Also wenn wir das zu Männern sagen, ist das völlig anders, wenn wir das zu Frauen sagen. Oder auch eben Menschen mit Behinderungen. Also das ist ja jetzt aber mega stark von dir, dass du jetzt noch einen Tag arbeitest und so weiter. Also das finde ich sehr spannend, diese Umkehrungen. Und ich kann wirklich die Gessnerallee in Zürich, wenn ihr Zürich mal besucht, die von Berlin, die zuhören, sehr, sehr empfehlen. Es gibt auch andere Kulturinstitutionen, das Tanzhaus in Zürich zum Beispiel macht Accessibility Dance, das ist Tanzworkshops für Menschen mit und ohne Behinderungen. Jegliche Körper sind willkommen. Das Programm wird absolut angepasst, ohne dass das große Aufmerksamkeit gewinnt. Menschen kommen, tanzen miteinander, lernen sich kennen mit den Körpern, die sie haben. Und ja, das sind so.
Schön.
Ja, kann ich sehr empfehlen. Und für, ja, wenn im Juni in Zürich, dann natürlich ans Kinship Festival kommen.
Genau. Da komme ich gleich noch. Ich hatte eine kleine Assoziation, weil ich eben mit einer besonderen Einrichtung regelmäßig zu tun hatte. Und da haben sie das für ihre Gottesdienste im Kleinen sich dieselben Fragen gestellt. Das ist ganz interessant. Also für die Gottesdienstkultur ähnliche Fragen. Jetzt gebe ich zum Schluss immer meinen Gesprächspartnern und Partnern die Gelegenheit, ein bisschen Werbung zu machen. A, für andere und dann für sich selbst. Für andere hast du gerade ganz toll.
Habe ich schon gemacht, gell?
Hast du, nein, aber das hast du sehr schön erzählt. Jetzt aber für alle diejenigen, die in der Nähe von Zürich sind oder in Zürich oder nach Zürich kommen, wo würdest du sagen, beim Kind-Festival, das ist das Besondere. Einfach mal kommen will, was würdest du besonders empfehlen? Natürlich alles, aber wenn du sagst, die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, die es vielleicht neu ist, die da erstmal reinkommen müssen, was wäre eine gute...
Ja, also in erster Linie kommt doch zwischen Mittwoch und Sonntag unbedingt in die Kunstausstellung im dritten Stock in der Fotopastei, weil die ist da und die ist zugänglich und die 20 Perspektiven der Flinter-Person sind sowieso wirklich sehr erweiternd, laden dazu, also es ist auch ein Raum, der nicht diese Goths hat, was sonst zum Beispiel in einem Museum ist. Man muss nicht besonders leise sein. Kinder können mitkommen. Ihr könnt auch euren Hund mitbringen. Es soll Begegnung stattfinden. Es gibt vieles, was man anfassen darf, wo man interaktiv mitgestalten darf. Es soll auch debattiert werden. Also kommt mal diese Ausstellung auf jeden Fall schauen und lernt unsere Künstlerinnen kennen. Und dann natürlich die Vernissage ist ein Highlight am 11. Juni. Da werden verschiedene Menschen sprechen. Es wird auch eine Performance geben von Kim de Lorison. Kim de Lorison hat den deutschen und den Schweizer Buchpreis gewonnen mit dem Buch Blutbuch. Ich bin großer Fan von Kims Arbeit. Es wird Musik geben. Und Barbetrieb. Ich kann auch sehr empfehlen, denn eben dieses Danceability, was ich jetzt erwähnt habe, die inklusive Tanzpraxis für alle Körper am 14. Juni im Tanzhaus Zürich. Dann noch kann ich einen Tipp darf ich noch geben, okay? Ich schaue schnell. Ich muss hier durch unser Programm scrollen. Ja, natürlich. Am 19. Juni haben wir das Podium Verbundenheit in Gesellschaft, Kultur und Glaubensräumen im Debattierhaus Karl der Große. Und da ist die Autorin Ivna Sitsch dabei, Geneva Moser, die Co-Redaktionsleiterin der Zeitschrift Neue Wege war sie, hat Theologie studiert, und Hanan Salamat, sie arbeitet beim Institut für Interreligiosität in Zürich und wird auch noch verschiedene interreligiöse Perspektiven bringen. Und es geht auch sehr stark um Brückenbau zwischen den unterschiedlichen Kulturen, zwischen unterschiedlicher Kunst und Glaubensräumen.
Wunderbar.
Und sonst, ja, kindshipfestival.ch. Wir haben fast 100 Menschen und über 40 Veranstaltungen jetzt dabei.
Liebe Mara, ich danke dir sehr herzlich für dieses sehr intensive Gespräch.
Danke, Johann.
Und wünsche dir alles Gute, dir und all denen, die kommen, mitmachen, mittun, für euer wunderbares Festival. Alles Gute.
Danke, Johann, dir auch.